Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu unserem zweiten WM-Spezial von Ein Team, ein Podcast. Nach Andi Wolf haben wir heute einen weiteren absoluten Kracher für unseren kleinen schmucken Podcast. Wir begrüßen Pascal Pommes-Hens. Geht's dir gut?
Dankeschön, mir geht's sehr gut. Im WM-Fieber und ja, ich hoffe natürlich, dass es weit geht für unsere Jungs.
Das hoffen wir tatsächlich alle. Wir reden da natürlich gleich als erstes mal ein bisschen drüber, bevor wir aber so richtig reinstarten. Wie immer der Hinweis, gebt uns Feedback und erzählt euren Freunden, der Familie, allen Fans von Let's Dance und Schlag den Star natürlich von diesem Podcast. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Ja, bei Löwen live blicken wir normalerweise auf das aktuelle sportliche Geschehen bei den Löwen. Im WM-Special geht's natürlich um die deutsche Handballnationalmannschaft. Wir sind zur zeitlichen Einordnung. Heute ist Mittwoch, es ist der 20. Januar. Wir haben 11.19 Uhr und wir befinden uns also nach dem letzten Vorrundenspiel gestern gegen Ungarn, das die deutsche Mannschaft leider verloren hat. Pommes, du bist für Eurosport bei der WM als Experte dabei. Wie gefällt dir die Perspektive?
Ja, mir gefällt die Perspektive sehr gut. Mir würde alles noch viel besser gefallen, wenn natürlich das Spiel gestern nicht mit einem Tor verloren gegangen wäre. Ist natürlich echt bitter gewesen, weil ich finde, dass die Jungs das gut gemacht haben, richtig gut gemacht haben. Leider die Ungarn auch sehr, sehr gut gemacht haben. War, glaube ich, ja, in meinen Augen eigentlich das beste Spiel bei der WM, das wir bisher sehen konnten. Waren wirklich sehr gute Leistungen. Und man hat halt leider gesehen, dass Benze Bahini eigentlich ein überragender Kreisläufer ist. Also er hat da wirklich am Kreis, der Mann ist nicht zu stoppen. Und obwohl das die deutsche Mannschaft natürlich wusste, was da auf sie zukommt, kriegst du den halt trotzdem nicht verteidigt. Das ist einfach ein Vieh und man muss auch ehrlich sagen, die Ungarn haben das auch das Spiel super für ihn angelegt. Also das hat man schon gesehen, dass da einige Pässe auch mal blind einfach zu ihm gepasst wurden, weil sie wussten ganz genau, er stellt jetzt die Sperre da und ja, kann die dann einfach auch halten und es ist einfach auch sehr, sehr stark gemacht. Dazu kam leider noch, dass die anderen Jungs im Rückraum auch gut funktioniert haben bei den Ungarn und deswegen war es ein wirklich hochklassiges Spiel und obwohl wir eine gute Leistung gezeigt haben, mussten wir uns dann am Ende mit einem Tor geschlagen geben.
Ja, speziell Dominik Mathé gestern auch einen überragenden Tag gehabt. 21 Jahre alt ist der Mann erst. Das ist schon auch krass, was der da gestern auf die Platte gebracht hat. Und natürlich Roland Mickler. Das war der Moment, wo wir wieder mit einem geführt hätten, als Kai Häfner da überragend in die Lücke läuft und den freien Wurf kriegt. Und den holt sich Mickler da auch noch so geil raus. Das war aber der Moment, wo mir eigentlich klar war, dass mehr als ein Punkt eigentlich nicht mehr drin sein wird für uns.
Ja, war eine bittere Situation. Also eigentlich alles richtig gemacht von Kai Häfner. Ich habe es auch noch genau vor Augen. Und ist dann frei durch, über halb links quasi. Und Mickler reißt da den Arm hoch. Starke Parade natürlich. Ja, war einer der Schlüsselmomente. Und ja, das hätte in beide Richtungen ausgehen können. Und wenn du dann natürlich bei den Schlüsselmomenten, wenn die dann für die anderen ausfallen, dann wird es natürlich eng.
Aber du hast schon gesagt, dir gefällt eigentlich die Mannschaftsleistung, ja, war sehr gefällig, fandst du ganz gut?
Ja, allgemein das Spiel. Also ich habe ja jetzt auch schon dann dadurch, dass ich bei Eurosport gerade einige Spiele mache, die nichts mit der deutschen Mannschaft zu tun haben, schon vieles gesehen. Und was halt echt auffällt, ist, dass der Handball gerade jetzt da bei einigen Mannschaften schon sehr individuell ist und viel auf die individuelle Klasse ausgelegt ist. Und gar nicht mehr so dieses Mannschaftliche, diese Spielzüge gespielt werden, so diese große Struktur fehlt da. Und es ist einfach okay, auch bei den Norwegern, die spielen zwei, drei Sachen. Und dann ist halt im Endeffekt Sander Sargosen, der halt da durch seine individuelle Klasse oder eben Johannessen, dass die zwei dann da das Ruder in die Hand nehmen und ja, wichtige Entscheidungen fällen. Und das gestern Ungarn gegen Deutschland, da hast du halt schon gesehen, da werden lange Wege gemacht, da werden Kreuzungen gespielt. Da ist ein Konzept dahinter und das gefällt mir natürlich persönlich besser als immer diese individuelle, ich gehe 1-1 und treffe dann die richtige Entscheidung Handball.
Wie siehst du es? Also ganz oft wird ja so die Parallele zu 2016 gezogen, wurde ja auch vor dem Turnier schon, weil wir da auch viele wichtige Leute nicht dabei hatten. Ist es jetzt sogar noch ein bisschen bestätigt? Da haben wir ja in der Vorrunde auch gegen Spanien verloren und nachher ja, nochmal richtig an Zug gewonnen. Glaubst du, dass das die Mannschaft jetzt auch in der Hauptrunde schaffen kann?
Also, dass sie es schaffen können, da glaube ich natürlich fest dran. Ja, gerade auch im Hinblick, ich habe die anderen Mannschaften ja auch schon gesehen. Spanien war jetzt im ersten Spiel gegen Brasilien, ja, war auch nicht so überzeugend. Also, das ist jetzt der nächste Gegner. Das wird wieder ein enger Fight werden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da keine Chance haben würden. Und deswegen, du musst natürlich mal diese engen Dinge auch schaffen, für dich zu entscheiden. Das wäre natürlich auch mal wichtig, weil eine Niederlage können wir uns nicht noch erlauben, nachdem wir jetzt gegen die Ungarn eben diese 2 Punkte nicht mitnehmen können. Mhm. Aber ja, alle, die da kommen, auch Brasilien ist natürlich schlagbar und Polen, die bisher, Respekt, die hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm, aber die machen das bisher auch sehr stark. Unglücklich gegen die Spanier natürlich, aber jetzt auch im letzten Spiel gegen die Brasilianer mit 10 gewonnen. Also ja, die machen das sehr, sehr ordentlich. Aber für uns alles Mannschaften, die wir auch schlagen können. Und da müssen wir jetzt natürlich hin. Wenn wir das jetzt schaffen, das Ungarn-Spiel abzuschütteln, möglichst jetzt gegen Spanien uns ein Erfolgserlebnis zu holen, wo man jetzt, wenn man sich das so anguckt, davon ausgeht, dass Spanien vielleicht dann doch die stärkste Mannschaft von den anderen drei ist, die jetzt gegen die wir noch spielen müssen, dann wäre das natürlich zum einen für den Kopf für die Jungs super und man wäre wieder voll im Geschäft, weil man dann eben die 2 Punkte gegen die Spanier geholt hat. Und dann ist auch der Weg ins Viertelfinale ganz offen.
Polen hat mich auch sehr überrascht. Die hatten nach dem Umbruch gefühlt 2-3 Schritte nach hinten gemacht. Wir hatten die ja dann auch in der Playoff-Quali. Oder Quali-Playoff, da waren sie ja überhaupt nicht auf einem Niveau, wo sie mit der deutschen Mannschaft mithalten konnten. Die haben sich tatsächlich sehr, sehr stark entwickelt. Das werden auf jeden Fall 3 absolut schwere Gegner. Du warst ja gestern auch im Kretsche-Talk, diesmal nur per Zoom. Fehlt dir das so ein bisschen, gemeinsam auf der Couch sitzen, wie das 2019 mit Kretsche gewesen ist?
Ja klar fehlt es, also dieses ist dann doch nochmal was anderes, wenn man dann zusammenhockt, dann auch gemeinsam das Spiel vorher schon guckt und sich dann so ein bisschen in diesen Kretschetalk begibt, mit den Fans ein bisschen die Kommunikation sucht. Ich meine, es geht jetzt auch, aber ist natürlich, jetzt sitzt der Kretsche sitzt irgendwo bei sich zu Hause. Ich sitze jetzt hier gerade im Hotelzimmer, weil dann heute Abend wieder was für Eurosport ansteht. Mhm. Ist der Mimi von sich zu Hause und ja, du bist immer auf eine gute Internetverbindung angewiesen, die auch nicht immer so 100%ig passt. Es ist natürlich klar. Ich glaube, wir suchen alle wieder oder sind alle froh, wenn diese Zeit mal vorbei ist und wir endlich wieder in Kontakt mit anderen Menschen treten können.
Das denke ich auch. Aber ihr wart gestern Abend alle sehr positiv, was das Spiel gegen Spanien angeht. Ihr habt alle für Deutschland getippt. Das heißt, du bist da wirklich ja vollkommen optimistisch?
Wir sind auch Patrioten.
Das ist eh klar.
Natürlich sind wir für die Deutschen und tippen auch für die Deutschen. Ich würde mich doch jetzt nicht da hinstellen und gegen die Deutschen tippen.
Nein, aber, so meine ich es auch nicht.
Also es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein. Die Spanier werden das Spieltempo verschleppen, immer wie sie es halt immer so machen. Ne? Wenn die im Angriff sind, dann werden sie ihre Kreuzungen spielen, ihre Langkreuzungen gemächlich, haben aber trotzdem blitzschnelle Außen. Das heißt, sie werden dann auch versuchen, über starke Torhüter mit Gegenstößen zu agieren. Ja, und dann wieder mal eine Phase haben, wo sie das Spiel einschläfern wollen und den Gegner einschläfern wollen. Ich glaube, ja, es ist da alles möglich. Also die Spanier sind jetzt auch nicht mehr so dominant, wie sie es mal waren. Ja. Haben ihre etwas auch in die Jahre gekommenen, was jetzt nicht heißt, dass sie schlechter sind, aber Stars und ja, da ist Caneas natürlich, der in entscheidenden Momenten dann auch jetzt in den letzten Spielen dann immer Verantwortung übernimmt. Und ja, die anderen Jungs, die haben es ja schon alle drauf, aber was ich bisher gesehen habe, ist es wie gesagt, als auch nichts Weltbewegendes, also nichts, wo wir vor Angst haben müssten. Und ja, wir haben es jetzt auch gegen die Ungarn gesehen. Wir waren ja drauf und dran und die Ungarn haben echt ein starkes Spiel gemacht. Torhüterleistung war jetzt natürlich, das wissen auch alle bei uns, nicht optimal. Da können die Jungs auch noch ein bisschen mehr aus sich rausholen. Wird auch dringend nötig sein gegen Spanien übrigens. Ja. Und dann kriegst du auch wieder, wenn du Torhüterleistung hast, wieder mal ein paar mehr Gegenstöße, ein paar einfache Tore. Die haben natürlich dann auch gefehlt.
Ja, immerhin kam durch Yogi Bitter dann ja wenigstens ein bisschen was rein. Also der hat dann noch ein paar rausgefischt, teilweise rausgeköpft. Also das war ja eine relativ kuriose Szene. Also ich glaube, Sören Kristoffersen war es sogar, der dann gesagt hat, er dankt den Ball so ein bisschen auf den Kopf von Yogi Bitter. Also das habe ich auch in der ersten Szene erst gar nicht so gesehen in der normalen Geschwindigkeit. Das war natürlich auch eine sehr kuriose Szene. Mit Spanien und Deutschland treffen ja auch so ein bisschen zwei Generationen aufeinander. Muss man ja auch mal so festhalten. Du hast es gerade schon angedeutet, das sind schon erfahrenere Spieler. Was glaubst du, was muss denn in der deutschen Mannschaft deutlich besser werden im Vergleich zum Ungarn-Spiel, wenn wir jetzt das Torwart, die Torwartstärke mal ein bisschen ausklammern?
Ja, also ich finde, so viel muss gar nicht besser werden. Also klar, die Abwehr hat am Anfang nicht so den Zugriff bekommen, was aber auch einfach total schwierig ist. Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Banhidi ist halt momentan, glaube ich, der weltbeste Kreisläufer und Marte Lekai und die anderen Jungs, wenn die dann auch aus dem Rückraum gefährlich sind, dann hast du natürlich ein Problem, weil du musst auf die Jungs aus dem Rückraum raus, dann hast du hinten den Banhidi stehen, der dann wieder schwieriger zu verteidigen ist, weil du es nicht so kompakt machen kannst und ja, dann hast du natürlich ein Problem und wenn die Jungs so treffen, wie sie es gerade am Anfang in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ich glaube, die waren ja bis zu 25 Minuten gefühlt, haben wir ja keinen Ball gehalten, weil die Jungs einfach auch stark geworfen haben. Dann wird's halt schwierig. Also wir brauchen uns da jetzt, glaube ich, keine großen Vorwürfe machen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Einfach da weitermachen und nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Das meine, wir sind in der Handball-Weltspitze und da kann das Spiel mal in die Richtung und mal in die Richtung ausgehen. Jetzt ist es halt leider gegen uns ausgegangen, aber heißt ja nicht, dass das gegen Spanien dann nicht anders läuft.
Also halten wir fest, wir gehen fest davon aus, dass Deutschland ins Viertelfinale kommt?
Ja, ich gehe natürlich fest davon aus. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Aber die Situation hat sich natürlich durch die Niederlage jetzt nicht unbedingt verbessert.
Absolut. Naja, aber mit einem Sieg gegen Spanien sieht die Welt ja tatsächlich schon wieder komplett anders aus. Also das geht dann relativ schnell in diesem Turniermodus. Welches Team hat dich bisher am meisten überrascht bei dieser WM?
Aufgrund der Ergebnisse natürlich die Polen. Ich sehe das ähnlich, wie du es gesagt hast. Eigentlich hat man ja so gedacht, boah, die sind jetzt aber schwer im Umbruch und da geht ja fast gar nichts. Und dass die dann jetzt bei der WM bisher mit den Ergebnissen so spielen, ich habe von ihnen halt leider noch kein Spiel gesehen, nur einmal in einer Halbzeit ein bisschen reingeguckt, das Ende gegen Spanien so ein bisschen gesehen, das war dann natürlich ärgerlich, aber die stehen schon da kompakt, also haben mich sehr überrascht. Mhm. Gespannt, ich kann ja nicht mehr von Überraschungen reden, aber gespannt bin ich auch auf die Portugiesen weiterhin, die natürlich letztes Jahr schon auf sich aufmerksam gemacht haben, deswegen ist es nicht so die große Überraschung. Aber da geht es natürlich heute Abend auch richtig zur Sache, weil die Norweger nur mit 2 Punkten weiter sind, weil sie gegen die Franzosen verloren haben und spielen heute Abend gegen die Portugiesen. Erstes Hauptrundenspiel und Portugiesen haben schon 4 Punkte. Sprich, wenn die Norweger sich da heute auch, ähnliche Situation wie bei den Deutschen, wenn die sich heute einen Ausrutscher erlauben, das Spiel verlieren würden, dann wäre es das fast schon für die Norweger, die ja für viele auch so ein bisschen der Geheimfavorit sind. Ich glaube, festzuhalten ist einfach, dass viele Mannschaften, was ja auch so der Trend der letzten Jahre war, näher rangekommen sind an die Weltspitze und selbst so Mannschaften wie Japan, ne, die am ersten Spieltag gegen die Kroaten unentschieden gespielt haben und auch ansonsten halt nicht mehr so weit entfernt sind von der Spitze da. Und ja, da merkt man schon, dass alles ausgeglichener wird, was natürlich für uns Zuschauer schon cool ist, weil man weiß mittlerweile echt nicht mehr, wie die Spiele ausgehen. Und früher hat man das gerade in der Vorrunde natürlich immer schon gesagt, okay, das geht so und so und so und dann in der Hauptrunde wird so und so laufen und am Ende wissen wir, die Mannschaften kommen weiter. Ja. Ist mittlerweile echt schwieriger einzuschätzen alles.
Also eins halten wir auf jeden Fall fest, der große Star dieser WM wird wahrscheinlich weder Sander Sargosen noch Mikkel Hansen noch Romain Lagarde oder ähnlicher sein, sondern das ist Gauthier Mbumbis. Siehst du das genauso?
Da ist es ja jetzt schon.
Man of the Match geworden beim letzten Spiel.
Geil, der Kumpel von Scheck mittlerweile habe ich
schon. Ja, das war ja der Oberkracher. Also da muss man ja sagen, ich meine, viel belächelt. Wir haben natürlich ja in der DHB Spotlight-Sendung auch ein bisschen in belächelt. Aber ich meine, der Mann trifft das Tor und weiß, wo das Tor steht und setzt sich da durch, ne?
Ich meine, wir gehen ja alle dann immer erstmal davon aus, wir betreiben hier professionellen Sport und spielen eine Handballweltmeisterschaft. Und wenn dann natürlich ein Mann so heraussticht aufgrund seines Körpers, dann wird das natürlich erstmal belächelt. Aber hat eine gute Quote und weiß, wo er seinen Körper hinzustellen hat. Das ist ja auch schon mal eine Kunst. Und er ist definitiv schon der Gewinner der Herzen oder der Mann der Herzen von dieser WM. Keine Frage. Wir wissen natürlich auch alle, in Kongo sind sie dann doch noch nicht ganz so weit, dass sie an die Weltspitze rankommen. Und finde aber auch echt gut, dass die IHF dieses Jahr mal ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber bei der Vergabe der Man of the Match-Titel mal ein bisschen die Augen aufmacht und eben nicht vielleicht immer nur den besten und den erfolgreichsten Torschützen nimmt, sondern einfach auch mal schaut, okay, wer hatte denn jetzt hier vielleicht ein richtig geiles Erlebnis und wie im ersten Spiel der Uruguayer gegen Deutschland und hält einen 7 Meter von Gensheimer, was ein großes Ziel war und hält auch ansonsten gut, dann machen wir den halt mal auch, wenn sie gerade richtig eine verbrettert bekommen haben zum Man of the Match oder eben jetzt unseren Kumpel aus Kongo. Also das finde ich auch gut und tut dem Turnier auch gut.
Absolut, das war nämlich eines der Punkte. 2019 waren wir als die Hallensprecher vor Ort ja die Ersten, die diesen Zettel in die Hand gedrückt bekommen haben, wer Man of the Match wird. Und da haben wir so oft uns angeguckt, weil es halt so klar war, dass das halt wieder der Uwe Gensheimer mit seinen 13 Toren war oder halt der, Fabian Böhm. Das war halt immer einer aus dem Siegerteam. Also da gab es eine 100%-Quote, dass es einer aus dem Siegerteam war. Und da finde ich in diesem Jahr wirklich saustark, dass sie da auch dann auch für schöne Momente sorgen. Also der DHB hat dann die Möglichkeit bei Twitter Gonzales dafür zu gratulieren, dass er verdient Man of the Match geworden ist. Und klar, die Welt hat darauf geschaut, dass Gauthier Mvumbi, ich glaube, den Namen muss man sich merken, er hat übrigens jetzt nur über die WM 15.000 Instagram-Follower hinzugewonnen, unter anderem Shaquille O'Neal und ich glaube die nahezu komplette deutsche Handball-Nationalmannschaft. Da sieht man nämlich dann auch so Spieler aus Deutschland. Man sieht dann immer, Rune Damke gefällt dies, Philipp Weber gefällt das. Das ist dann schon eine schöne Geschichte. Aber er möchte jetzt tatsächlich auch, er wollte ja erst El Gigante genannt werden. Und das hat er jetzt aber berichtigt. Er möchte jetzt der Shaq des Handballs genannt werden. Steht auch jetzt als erster Satz in seinem Instagram-Account.
Okay, dann nennen wir ihn nur noch Shaq einfach.
ganz starker Typ. Generell schon viel passiert bei dieser Weltmeisterschaft. War das zufälligerweise ein Spiel, was ihr kommentiert habt mit Eurosport, wo die Katze übers Spielfeld lief?
Nee, wo ist denn, hab ich noch gar nicht mitbekommen. Wo ist denn die Katze?
Doch. Es war ein Norwegen-Spiel. Da ist auf einmal eine Katze übers Spielfeld gelaufen. Da gibt's Fotos von. Und dann haben sich die Leute nachher gefragt, sag mal, wo kommt denn die olle Katze jetzt auf einmal her? Und dann ist, ich glaube, einer von den Norwegern ist dann dem Ganzen mal nachgegangen und hat festgestellt, in einer der Hallen wohnt der Hausmeister mit seiner Familie und der hat 4 Katzen. Und die sind halt irgendwie ausgebüxt und sind während des Spiels übers Spielfeld gelaufen. Ich meine, die haben natürlich auch keine Angst mehr, weil das sind jetzt keine 10.000 Zuschauer, die vielleicht zu laut sind, dass die sich da nicht hintrauen. Ja, und dann sind die da schön übers Spielfeld gelaufen während des Spiels.
Da hoffe ich aber, dass die vorher einen Corona-Test gemacht haben oder wenigstens eine Maske auf hatten.
Also auf jeden Fall keine Akkreditierungsbändchen um den Hals. Schwierige Geschichte. Also da passieren schon spannende Dinge auch. Wie stehst du grundsätzlich zu dieser ganzen Diskussion? Es kommen ja immer wieder Leute, die auch jetzt wieder sagen, also es gab ja jetzt einen Kommentar auf ZDF.de von dem Kommentator des Spiels gestern, der gesagt hat, die WM sei eine Farce. Auf Sport1, glaube ich, wurde dann gesagt, die WM muss jetzt sofort abgebrochen werden. Wie stehst du dazu?
Ich kann es nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist also wirklich so, ne?
Aber liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt weg vom Handball, aber nur noch über dieses Thema reden. Und klar, da kann man sich immer drüber streiten. Ich habe mich da immer sehr zurückgehalten und werde mich auch nach wie vor zurückhalten. Aber da jetzt einzelne Spieler entscheiden, dass sie nicht teilnehmen, andere entscheiden, dass sie teilnehmen, ich meine, das muss jeder für sich selbst ausmachen und für sich selbst wissen. Und das muss von allen anderen auch respektiert werden. Und da ist einfach nichts drüber zu sagen. Also ich fand das von Andy Wolf dann auch falsch, da einfach dann auf einmal die Jungs zu kritisieren. Und das passt halt einfach nicht da rein. Aber das Thema brauchen wir auch nicht wieder aufmachen. Also wir sind in einer ganz speziellen Situation. Und Fakt ist, dass, na klar, jedes Turnier, Handballturnier, was stattfindet, tut dem Handball gut. Ob man das dann jetzt in der Situation hätte so durchziehen müssen oder nicht, keine Ahnung, ich möchte es nicht entscheiden. Ich bin auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Mhm. Aber jetzt findet es halt statt und dann sollte man auch mal Ruhe geben. Und wenn die Jungs vor Ort sagen, dass das da alles stimmt und passt und dass die Kontrollen gut sind und das am Anfang vielleicht nicht so war, aber jetzt ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass Ruhe reinkommt. Jetzt bei den Ungarn ist ja nichts, zum Glück nichts aufgetreten, nachdem sie gegen die Kapverde gespielt haben. Und ja, die Mannschaften, die da so ein bisschen das vielleicht mit reingebracht haben am Anfang, weswegen dann nochmal ein Aufschrei da war, die sind halt jetzt auch nicht mehr da. Also hoffen wir jetzt einfach, dass jetzt wirklich diese Bubble, die da geschaffen werden sollte, auch richtig funktioniert und eben existiert und dass da nichts von draußen reinkommt und dass jetzt einfach kein weiterer Fall auftritt. Und dann können wir am Ende, glaube ich, froh sein, dass alles so funktioniert hat.
Das denke ich auch. Man muss ja auch immer, man darf ja auch nicht vergessen, man wirft den Ägyptern immer so ein bisschen vor, die gehen da so leisure mit um. Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass die gefühlt in einem Pandemie-Level sind, das wir im Sommer hatten. Die Temperaturen helfen denen natürlich sehr, das Virus besser einzudämmen. Das haben wir ja hier auch erlebt. Die sind einfach in einer ganz anderen Phase der Pandemie. Und auch wenn dann Leute sagen, wie können die auf die Idee kommen, da Zuschauer reinzulassen? Wir hatten im Sommer und zu Beginn der HBL-Saison auch Zuschauer in den Hallen. Also das ist irgendwie, da will man auch, glaube ich, ganz oft immer nur eine Seite sehen. Das finde ich dann ein bisschen traurig. Ich sehe es aber grundsätzlich genauso wie du. Das Ding läuft jetzt. Es macht auch Spaß. Also mir würde im Januar jetzt auch definitiv was fehlen, wenn wir keinen Handball gucken könnten, nicht über Handball sprechen könnten. Deswegen denke ich auch, dass man da unter diese Diskussion jetzt hier in Deutschland vielleicht auch mal einen Strich machen sollte. Hoffen wir einfach mal, dass das jetzt so passiert.
Genau.
Letzte Frage zur WM. Wer ist dein Top-Favorit auf den Titel?
Ich kann es nicht beantworten. Das ist natürlich die häufig gestellte Frage in letzter Zeit. Und am Anfang habe ich immer noch mich so ausgeredet, jetzt lass die doch erstmal spielen. Ich weiß ja gar nicht, wer ist bei den Mannschaften jetzt dabei und wie sind die drauf. Und jetzt haben wir die Vorrunde gespielt und das ist immer noch schwer zu sagen. Also ich glaube, Dänemark hat sich bisher natürlich, für die war es relativ easy bisher. Die wurden noch nicht richtig gefordert, haben ihre Sache sehr souverän gemacht. Aber da kann man auch erstmal gespannt sein, wenn jetzt die Hauptrunde losgeht, wie sie sich dann da verkaufen. Aber Dänemark wird es natürlich, glaube ich, schon fest damit, dass die wieder weit kommen werden. Franzosen haben natürlich am Anfang gegen Norwegen das Ding, wo wir alle, glaube ich, sehr skeptisch waren, nachdem sie gegen Serbien in der EM-Quali zweimal nicht gewinnen konnten. Ja. Gegen Norwegen dann gewonnen. Da waren sie auf einmal dann wieder in aller Munde und auf einmal doch wieder die Franzosen. Dann haben sie gegen die Schweiz jetzt nur mit einem gewonnen, dann werden alle schon wieder ein bisschen leiser. Ja. Also es ist echt schwer zu sagen. Dadurch, dass alles echt ein bisschen enger davon zusammengerückt ist, wird es eben nicht mehr so einfach zu sagen, der und der und der kommt bestimmt ins Halbfinale. Ja. Da ist schon vieles möglich und es ist aber, macht natürlich das ganze Turnier auch sehr, sehr interessant, weil auch die Mannschaften, die jetzt vielleicht mit 4 Punkten weiter sind oder mit 3 Punkten, können sich jetzt noch nicht so sicher sein, dass sie in der Hauptrunde dann ganz locker durchmarschieren. Mhm. Dann kann auch alles Mögliche passieren. Außer natürlich, ich glaube jetzt in der Gruppe von Deutschland, ich glaube nicht, dass Uruguay irgendeiner Mannschaft gefährlich werden kann, aber ansonsten ist da schon relativ viel möglich und da müssen wir echt abwarten, wie es da weitergeht. Norwegen wird es, glaube ich, nach dem, was ich jetzt gesehen habe, echt schwer haben. Mhm. Denen fehlt Röth einfach. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein großer Einfluss ist, aber sie sind sehr auf die individuelle Klasse von Sargosen angewiesen. Der, habe ich mir eben angeguckt, 30 Tore bisher schon gemacht hat in 3 Spielen mit einer guten Quote. 30 von 44 hat er geworfen. Also ist natürlich der absolute Ausnahmekönner bei ihnen und kann natürlich Spiele entscheiden. Aber ob das dann wirklich reicht, um am Ende ganz oben zu kommen mit diesem individuellen Handball, werden wir dann sehen. Aber die üblichen Verdächtigen. Ich sage einfach mal die üblichen Verdächtigen. Ja.
Aber du gerade schon kurz angesprochen, Schweiz, Andi Schmid spielt so ein bisschen wie Alice im Wunderland, oder? Also für den erste WM, da merkst du richtig, das ist wie im Ikea-Bällebad, der tobt sich richtig aus.
Ja, so ist es. Also hat Spaß. Ich habe leider das Spiel gegen die Franzosen nicht gesehen, aber da muss er ja überragend gespielt haben. Und ja, ist halt einfach so. Ich meine, er ist bei der Schweiz der absolute, ich meine, ist eigentlich egal, wo er spielt, er nimmt das Zepter in die Hand und macht. Aber in der Schweiz halt noch mal extremer, weil er weiß, das ist also gucken eh alle nur auf mich und ich bin derjenige, der das hier machen muss. Also gib mir die Pille, ich mache jetzt mal. Und Das ist natürlich bei euch, bei Rhein-Neckar-Löwen, klar, ist er auch der absolute Stratege und der Mann für die Entscheidung, der das Spiel leiten soll. Aber da hast du natürlich nochmal andere Kaliber um dich rum. Das heißt, da musst du dich ab und zu auch mal zurücknehmen. Ja. Und aber der Schweizer kann er halt wirklich machen, was er will, und macht das zum Glück auch, weil er es halt echt gut kann.
Absolut, absolut. Ist auch ehrlicherweise, wenn man ihn halt ein bisschen kennt, ist es auch schön, ihn dann doch jetzt auch mal bei einer WM zu sehen. Also ich weiß nicht genau, ob er den Gedanken nicht schon abgehakt hatte. Hat man ja auch gemerkt, als die Schweiz nachnominiert wurde, wo das ganze Team, der saß ja gefühlt schon auf dem Koffer 3 Tage lang, ne? Und hat, glaube ich, also auch wenn es jetzt in dieser Corona-Situation dazu gekommen ist, glaube ich, dass es für ihn doch nochmal was Schönes ist, dass er in der Karriere dann doch nochmal zu einer WM fährt.
Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben es ihm ja vor Jahren, glaube ich, gab es ja mal die Diskussion, ob er nicht eingedeutscht wird.
Ja, mehrfach.
Mehrfach. Da hätte er natürlich schon mal vorher zu einer WM fahren können, aber er ist dann schon sehr stolz natürlich, was man ja auch verstehen kann. Und für mich wäre das auch nie was gewesen, mich irgendwie in ein anderes Land
denk ich auch.
In ein anderes Land, so wie damals Katar oder sowas. Das wäre, glaube ich, wobei Katar, glaube ich, sehr, sehr viel bezahlt.
Ja.
Das war dann ausschlaggebend für einige Jungs. Nee, aber für Andi Schmid kam das, glaube ich, dann doch nicht, war keine Überlegung für ihn.
Bei Katar gab es damals eine Rente tatsächlich. Die haben bis zu, ich glaube, wenn die bis ins Viertelfinale gekommen sind, haben die so und so viel 1.000 Euro Rente quasi versprochen bekommen nach der Karriere. Und fürs Halbfinale nochmal mehr. Also wir hatten ja damals mit Goran Stojanovic jemanden, der da ja quasi reingerutscht war aus unserem Kader von den Löwen. Mhm. Und das ist so ein bisschen rausgekommen, dass die wirklich, also die haben da... Im Endeffekt hatten die finanziell ausgesorgt, grob, wenn die diese WM bei dieser WM weit gekommen sind. Das treibt schon manchmal komische Blüten, dieser Sport. Jetzt sind wir mit Andi Schmid so ein kleines bisschen auch eingebogen in Richtung Rhein-Neckar-Löwen. Bei uns sitzt jetzt jemand auf der Bank, den du sehr, sehr gut kennst, mit Martin Schwalb. Für die Löwen ein absoluter Glücksgriff, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man es guckt, jetzt die Entwicklung unter ihm, also ich weiß ja, wie er als Typ ist, als Trainer und als Typ daneben auch, und der kann eine Mannschaft schon auch emotional mitnehmen. Er bringt eine gewisse Lockerheit da rein und aber auch eben das nötige Fachwissen und die Art, das eben auch im Training rüberzubringen. Ja, ich glaube, dass das den Rhein-Neckar-Löwen auch sehr, sehr entgegenkommt. Ich habe das auch irgendwann schon mal gesagt, und es soll überhaupt nicht falsch rüberkommen. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass du einen Trainer hast, der das richtig rüberbringen kann, was er dir vermitteln will. Und da ist natürlich die Sprache, was sehr, sehr wichtig ist. Und dass du jetzt einen deutschsprachigen Trainer hast. Mhm. Es ist immer viel einfacher, dann die Sachen auch rüberzubringen, als wenn es jetzt ein ausländischer Trainer ist, der mit dir vielleicht Englisch spricht. Ich habe das, also ich weiß halt einfach, wie es ist. Wenn ich jetzt jemandem was vermitteln will, mit meinen Emotionen und mit allem das, was dazugehört, und so ist ja Schwalbe auch, dann ist es natürlich schwierig, das in einer anderen Sprache zu machen. Und deswegen, ich glaube, dass das für die Rhein-Neckar-Löwen gut ist, dass sie jetzt dann auch einen deutschsprachigen Trainer haben, der den Jungs das gut vermitteln kann und der dann auch noch den nötigen Spaß und trotzdem die gewisse Ernsthaftigkeit damit reinbringt. Kommt, glaube ich, bei den Jungs gut an und sieht man dann auch auf der Platte.
Was traust du dem Club, den Löwen, mit Schwalbe als Trainer zu, auch generell jetzt mit dem angeschobenen Umbruch?
Ja, es ist momentan ja auch noch so ein bisschen schwankend. Also wenn man guckt, wie sie teilweise, ich nehme jetzt mal einzelne Spiele raus, in die erste Halbzeit reinstarten, mit genau dieser Art Handball zu spielen, hinten raus mit Volldampf, mit voller Überzeugung, Mut, und da überrennen sie teilweise sogar die Top-Mannschaften, kriegen es aber momentan noch nicht über 60 Minuten hin. Das war so mein Eindruck. Und in der zweiten Halbzeit ist dann immer so ein bisschen der Wurm drin. Aber der Weg ist natürlich absolut der richtige. Und dass du das natürlich nicht auf Knopfdruck von jetzt auf gleich hinbekommst, ist auch klar. Aber phasenweise sieht man da, glaube ich, schon ganz klar die Handschrift. Und in der deutschen Spitze sind sie sowieso schon die ganze Zeit. Ist natürlich nicht einfach, deutscher Meister zu werden. Da muss man halt über eine ganze Saison konstant gute Leistung bringen. Und da haben sie sich, glaube ich, eine gute Ausgangssituation. Haben sie generell schon noch, aber hätten auch schon ein paar Punkte mehr haben können.
Absolut, ja. Absolut. Also speziell, du sprichst natürlich speziell das Flensburg-Spiel an, wo ich in der ersten Halbzeit mir auch die Augen gerieben habe, weil ich dachte, was geht denn da unten eigentlich ab? Aber irgendwie, wir haben ja, glaube ich, zur Halbzeit mit 6-7 geführt und ich hatte da schon so ein Gefühl. Irgendwie war mir das nicht geheuer und ja, hat mich dann auch leider nicht getrogen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über Martin Schwalb als Trainer, freuen uns natürlich auch über die Verpflichtung von Juri Knorr, die, glaube ich, für die Löwen für die Zukunft auch super wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also Juri, ja, mit den Steps, die er bisher gemacht hat, natürlich erstmal, war schon mal im Ausland, ist nach Barcelona, hat da so ein bisschen seine Erfahrung gesammelt, dann trotzdem jetzt den Schritt zurück, erstmal in die Bundesliga wieder bei Minden, wo er dann eben auch seine Spielanteile hat, wo er jetzt der absolute Leader geworden ist, jetzt in die Nationalmannschaft gekommen. Jetzt macht er dann den nächsten Step, auch ein sehr cleverer Step natürlich, zu einem Top-Club, zu euch, nämlich zu den Rhein-Neckar-Löwen, wo er dann aber auch zusammen mit Andi Schmid, wo er von dem auch nochmal sich ein paar Sachen natürlich abgucken kann und der mit ihm auch sehr viel sprechen wird. Also alles sehr, sehr logisch und plausibel und dass er das Zeug dazu hat, in den nächsten Jahren uns sehr, sehr viel Spaß zu bereiten, das hat er schon ab und zu oder häufig bewiesen und ich hoffe einfach, dass er seinen Weg macht, weil es natürlich für die deutsche Nationalmannschaft auch sehr, sehr wichtig wäre.
Absolut, ja. Wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingskategorie, die da heißt
Löwen fragen Löwen.
So, dieses Mal heißt es natürlich nicht Löwen fragen Löwen, sondern Löwen fragen Pommes. Haben eine erste Frage von deinem ehemaligen Trainer vorliegen. Das war dir wahrscheinlich klar, dass Schwalbe sich das nicht nehmen lässt. Ich spiele sie einfach mal ab.
Hi Pommes, das ist aber lieb von dir, dass du beim Podcast unserer Rhein-Neckar-Löwen mitmachst. Ja, eine Frage hätte ich so an dich, was mich immer interessiert hat in den letzten Jahren. Wie oft habt ihr eigentlich gegen die Bettruhe verstoßen, ohne dass euer Trainer das damals wusste? Wie oft wart ihr abends unterwegs, ohne dass ich davon was geahnt habe?
Ich glaube nicht häufiger, als er damals als Aktiver das gemacht hat. Ach Gott. Nee, also das ist relativ. Also wir waren schon sehr diszipliniert. Aber wenn wir mal das Gefühl hatten, dass wir es gebraucht haben, dann haben wir es halt trotzdem auch mal gemacht und haben gegen die Bettruhe verstoßen. Allerdings war das dann nach den Spielen und nicht vor den Spielen. Zumindest nach den Spielen, die wir in dem Moment hatten, ist ja meistens passiert sowas ja, wenn man irgendwo im Europapokal oder sowas unterwegs ist als Mannschaft. Und ja, da geht man dann häufig abends dann auch danach auch nochmal ein Bierchen trinken. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir dann nach den Spielen dann so oft die Ansage bekommen haben, jetzt müsst ihr aber auf jeden Fall zu Hause bleiben. Also es war immer so ein bisschen Auslegungssache. Und wenn es da keine klare Ansage gab, dann haben wir uns natürlich auch mal verabschiedet.
Er hat im Übrigen tatsächlich, da kann ich dir schon mal was vorwegnehmen, im Podcast hat er mal auf die Frage, wer, ich sage jetzt mal, anstrengender, glaube ich, war, also es war eine Fanfrage, zwischen dir und Mimi Kraus hat er ganz klar gesagt, dass Mimi Kraus eigentlich der größere Rebell war.
Ja, warum soll ich denn auch anstrengend sein? Was habt ihr denn für einen Eindruck von mir? Ich bin doch absoluter Vorzeigeprofi gewesen.
Ich sag ja, war eine Fanfrage, die kam nicht von mir.
Okay.
Ich weiß das ja natürlich.
Dann ist gut.
Wir haben noch ein paar mehr Fanfragen. Eine kommt von Ruben. Ruben fragt, führt Martin Schwalb die Löwen zum Champions-League-Titel wie damals den HSV?
Dann ist die Frage, wie lange ist Martin Schwalb noch Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen? Das ist da der Plan. Weil erstmal muss man natürlich in die Champions League kommen, um dann in der Champions League zu spielen.
Ja, das ist richtig.
Und das ist ja alles nicht so einfach. Deswegen, ja, es ist natürlich ein langer Prozess. Ist ja nicht so, dass man erwarten kann, man kommt jetzt zu einem neuen Verein oder wir haben jetzt einen neuen Trainer und der sorgt jetzt dafür, dass wir jetzt in die Champions League kommen und dann im nächsten Jahr direkt die Champions League gewinnen. Also so einfach ist es ja nicht. Das ist dann schon ein Prozess, der über mehrere Jahre geht und da muss man halt jetzt mal abwarten, wie es dann in den nächsten Jahren bei den Rhein-Neckar-Löwen läuft.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Personalplanung ist.
Ich auch nicht. Also ist nicht so, als wüssten wir das so hier in dieser Runde jetzt. The Devil is Me fragt, sieht man dich irgendwann mal als Trainer in der HBL?
Oh, also ich habe früher immer gesagt, ich werde nie in meinem Leben Trainer. Das ist nichts für mich, weil du bist halt natürlich als Trainer immer einer, der dann der Erste ist, der gehen muss. Und ich habe Frau und habe zwei Kinder und habe eine Familie und da bist du natürlich mal hier, mal da, mal da. Na klar bin ich ein absolut handballbegeisterter Mensch und ein großer Fan und würde es auch nicht mehr so kategorisch ausschließen, wie ich das damals ausgeschlossen habe, weil ich in meiner Karriere dann doch das ein oder andere Erlebnis gehabt habe mit einigen Trainern, wo ich mir gedacht habe, ganz im Ernst, ey, das kann doch jetzt nicht sein, wir müssen das doch mal anders, das muss doch so und so funktionieren, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht flimmert da doch so ein bisschen die Energie eines Trainers, aber momentan bin ich da noch bei vielen anderen Sachen unterwegs. Momentan macht es mir sehr, sehr viel Spaß, als Experte unterwegs zu sein, so auch dem Handball treu zu bleiben, viel zu gucken. Und es sind ja auch das ein oder andere TV-Format, wo ich dann noch zu sehen war, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also bin da in der Schiene auch viel unterwegs. Aber man soll nie sagen. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren alles passieren wird. Ich gucke nach wie vor total gerne Handball und bin dann auch direkt am Analysieren und am Überlegen, warum spielen sie das so, warum spielen sie das so. Also ist schon so ein bisschen, dass ich mich dann damit auseinandersetze. Aber ob ich irgendwann mal Handballtrainer werde, das weiß ich momentan auch nicht.
Nächste Frage kommt von Maxi K.A. Was fühlt man so in der letzten Minute eines WM-Finals?
Kommt immer drauf an, wie es steht.
Ja, okay, dann gehen wir mal von dem aus, welches du 2007 miterlebt hast.
Da habe ich nur überlegt, wo renne ich jetzt gleich hin, weil da bist du dann wirklich schon letzte Minute, da war das Ding ja durch. Und ja, dann guckst du halt nur noch, guckst du erstmal in die Zuschauer, was da gerade so abgeht. Das war ja brutal laut damals in der Köln Arena. Und dann, ja, haben sie die Sekunden runtergezählt und dann wusste ich echt nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich, wo renne ich hin? Und dann habe ich mir gedacht, komm, so, wer steht denn jetzt gerade so am wirklich alleine hier? Da habe ich ja der Yogi, der arme Kerl da hinten. Da bin ich nach hinten gelaufen zum Yogi und habe mir den als erstes geschnappt. Im Endeffekt war es so die letzten 10 Sekunden die Überlegung, wen kralle ich mir als erstes, um zu feiern.
Perfekt, dass du schon auf die nächste Frage überleitest. Janis fragt nämlich, bist du stolz auf Yogi Bitter, dass er es noch einmal in den DHB-Kader geschafft hat?
Ja, ist ja nicht so, dass er rausgeflogen wäre. Er hat sich, glaube ich, selbst entschieden, dann das dann doch nochmal zu machen, weil er einfach gemerkt hat, dass ihm da doch was fehlt. Und dass er das Zeug dazu hat, hat er die Jahre über natürlich total bewiesen. Also jetzt gerade nach dem Wechsel nach Stuttgart, wo er dann ja nicht mehr in der absoluten Top-Mannschaft unterwegs war, sondern wo er dann einfach Stuttgart jahrelang davor bewahrt hat, sage ich jetzt mal so, da mit den Abstiegsrängen nicht so viel zu tun zu haben, weil er ist ja von Jahr zu Jahr stärker geworden gefühlt und war so die Lebensversicherung. Und jetzt mittlerweile, dieses Jahr, haben sie sich echt super stabilisiert, spielen bisher eine richtig starke Saison. Und ja, Yogi, den kannst du, glaube ich, noch in 5 Jahren ins Tor stellen. Der ist einfach der Yogi. Und klar, der ist ein absolut Weltklasse-Torhüter. Und für mich eben auch aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund dessen, dass ich Andy Wolf dieses Jahr halt dadurch, dass er in Kielce unterwegs ist, einfach nie sehe, sage ich immer, Yogi ist für mich die Nummer 1, weil der, von dem weiß ich halt, was er kann. Von dem sehe ich jeden Tag oder nicht jeden Tag oder jeden Spieltag seine Paraden, seine Spiele. Und deswegen ist er für mich momentan auch die Nummer 1.
Ich muss schon ehrlich sagen, dass ich es schon vor der WM19 irgendwie auch generell befremdlich finde, in einer Sportart wie Handball eine Nummer 1 benennen zu müssen. Also ist das... Also ich finde das nicht nötig, weil du hast ja schon auch immer, jetzt klar, ich spreche natürlich auch so ein bisschen aus der Sicht eines Hallensprechers der Rhein-Neckar-Löwen, der, glaube ich, mit Appelgren und Palika vielleicht mit das beste Team so hat, weil die sich ja komplett ergänzen. Da kannst du ja wirklich reinstellen, wen du willst. Das ist ja überhaupt kein Thema, da eine Nummer 1 benennen zu müssen. Aber findest du, dass man im Handball überhaupt eine Nummer 1 benennen muss oder ob man einfach immer wieder guckt, wer hat einfach an dem Tag die bessere Ausgangssituation?
Nee, finde ich überhaupt nicht, dass man das benennen muss. Sehe ich genauso wie du. Aber wir werden ja immer gefragt.
Ja, natürlich. Aber der Trainer hat es ja auch gemacht. Ne?
Ja, das stimmt. Aber da haben wir auch gestern im Kretsche Talk, hat Kretsche das ja kurz gesagt, dass er hat ja auch, kennt Alfred ja wirklich sehr, sehr gut. Und er hat ja auch gesagt, dass sein Eindruck ist, für Alfred ist so, er braucht seine erste 7. Und die erste 7, dann ist auch erstmal, wenn du in der ersten 7 bist, dann ist es auch erstmal schwer für andere dann da ranzukommen und so. Alfred ist vielleicht so ein Typ und deswegen wollte er das im Vorfeld benennen. Mich hat es auch gewundert. Also ich hatte jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass da irgendwie im Vorfeld gesagt wird, das ist meine Nummer eins. Er hat es gemacht, er will das vielleicht so. Ich sehe es auch, ja, ich hätte es auch nicht gemacht und ja, denke auch, man kann die Jungs ja auch so ein bisschen im Dreikampf da lassen und wir sind ja nicht beim Fußball, wo man eine klare Nummer eins hat, weil man auch nicht genügend Wechsel hat, sondern man kann ja im Spiel dann auch immer switchen und hin und her und wenn der jetzt nicht gut drauf ist, kommt ein anderer. Du sagst es ja selbst bei den Rhein-Neckar-Löwen, also ihr habt zwei absolute Weltklasse schwedische Torhüter, die da ist immer einer, der funktioniert und so soll es bei uns ja im besten Fall auch sein. Ja. Da im Vorfeld zu sagen, das ist klar die Nummer eins, ja, war für mich auch sehr überraschend.
Der dritte Torhüter kommt jetzt als Frage rein von liv.btm, fragt, wärst du auch gerne mal Gast in Silvios Haarsalon?
Momentan muss man ehrlich sagen, macht meine Frau das sehr, sehr gut bei mir. Wir dürfen ja alle nicht mehr, aber bei mir ist jetzt, ja, meine Frau hat es jetzt schon zweimal sich an meinen Haaren vergangen und hat das wirklich gut gemacht. Deswegen großes Dank daran, aber dafür, aber Heine würde ich das auch zutrauen. Also wenn man sieht, wie er da performt an der Schere und an der Maschine, würde ich mir da wenig Gedanken machen. Aber bei mir kann man auch nicht so viel falsch machen.
ja, bei dem muss aber immerhin ja auch mit Farbe gearbeitet werden. Das könnte tatsächlich ja nicht ganz so einfach sein.
Das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ägyptische Haarfärbemittel zulassen würde. aber ansonsten ist auch das, man muss ja erst die Seiten schön abrasieren, den Irokesen stehen lassen und dann da die Farbe drauf. Das würde der eine hinkriegen.
Auf jeden Fall eins ist klar, wenn er wirklich einen Friseursalon aufmachen würde und er würde das oben ohne machen, so wie wir es ja gesehen haben in Ägypten, der könnte sich vor weiblicher Kundschaft nicht retten.
Was ein Poser, oder? Was ein Poser.
Ich glaube, der sieht auch nur so aus, weil er jetzt so oft in Quarantäne war und nichts anderes zu tun gehabt hat, außer zu trainieren, oder?
Hat er selbst gesagt gestern, ne? Er war ja gestern auch zu Gast im Kretschdog, hat er gesagt, genau deswegen sehe ich ja so aus. Da wird ja nach zwei Tagen Netflix, wird ja langweilig und dann fängst du an, irgendwie Krafttraining zu machen.
Ja, da bin ich aber auch ehrlich, das könnte mir nicht passieren, dass mir Netflix langweilig würde. Also,
wenn ich dann trainieren gehe. Wenn du viermal in Quarantäne warst, kommen einige Tage zusammen, dann irgendwann hast du alle Serien durch.
Also er ist schon wirklich die ärmste Corona-Sau, was jetzt in der Handball-Bundesliga zu finden ist. Also er war ja, glaube ich, am meisten in Quarantäne, oder? Oder hat Finn Lemke auch viermal?
Nee, ich weiß nicht genau, aber Heine ist mit vier, glaube ich, vorneweg, ja.
Also ich habe so Mitleid mit ihm gehabt zwischendurch, wobei man aber auch sagen muss, für Social Media und für Instagram war es ein Segen, dass er in Quarantäne war, weil immer irgendwas Lustiges von ihm gekommen ist.
Das stimmt, ja.
Absolut. Wir haben noch eine Frage von Nikae, schwer zu lesen. Wer war dein angenehmster Zimmerkollege und wer war der ordentlichste?
Der ordentlichste war immer ich. Ich hab mir meine Zimmerkollegen immer ran erzogen. Man muss dazu sagen, ich hatte ja nach 2004, wo ich bei den Olympischen Spielen meine Bandscheibenprobleme hatte, danach habe ich mir meine Hotelbetten immer die Matratze auf den Boden gelegt. Das heißt, da musste erstmal das Zimmer richtig hergerichtet werden nach Anreise. Oh. Und meine Zimmerkollegen, die waren immer sehr, sehr angenehm. Zuletzt war ich, also bei der Nationalmannschaft war ich jahrelang mit dem Schosch, mit Markus Bauer, mit dem Kapitän, der war so der ruhige Pol. Der hat immer auf mich Acht gegeben und aber auch abgesegnet, wenn der Kretsche wieder an die Tür geklopft hat, um abends mal auszubüchsen. Hatte ich immer den Kapitän neben dran, der nur kurz genickt hat und da wusste ich Bescheid. Ja, im Verein war ich jahrelang dann jetzt in Hamburg mit Domagoj Duvnjak, nachdem er gekommen ist. Und ja, er war halt ein junger Kerl, als er nach Deutschland kam und ist dann ja bei mir ins Zimmer gekommen. Und seitdem haben wir echt eine super, super Beziehung, auch jetzt im Nachhinein noch. Dunne ist halt, obwohl er so ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, was heißt obwohl, zusätzlich noch ist er auch ein super Typ und ein super Teamplayer. Und das versuche ich auch immer, wenn ich Spiele von ihm sehe, hervorzuheben. Ihm ist das echt egal, aber es gibt ja viele Spieler, die wollen immer so viele Tore machen oder die wollen immer da glänzen. Für ihn ist einfach wichtig, dass die Mannschaft funktioniert und wie kann ich der Mannschaft helfen? Und das finde ich immer so beeindruckend und das macht ihn wirklich dann auch als Typ nochmal sehr speziell. Und das war jahrelang mein Zimmerkollege beim HSV und die zwei sind schon extra klasse.
Dulle, absolute Bereicherung für die HBL, sei es in Hamburg als auch in Kiel. Also auch als Gegner immer fair. Also muss ich auch ehrlicherweise sagen, mag ich auch sehr gerne. Wir haben noch eine Frage, die scheint ein Insider zu sein. Ich bin sehr gespannt. Von Tom Stibitzki fragt, welche Erinnerungen hast du an die Gaststätte Grüner Wald in Wallau?
Ja, gab's super, super Schnitzel gibt's da und ein Hacki Deluxe in Wallau war ja so meine erste Station dann Bundesliga. Hab da erst in der Regionalliga gespielt und Bundesliga mit trainiert und hab dann irgendwann den Sprung da in die Mannschaft geschafft und auch in die Nationalmannschaft, bevor ich nach Hamburg gegangen bin. Und in Wallau gibt's halt eine Kneipe, das war allerdings früher vor meiner Zeit noch viel extremer. Da ist dann die Mannschaft immer hin und hat dann da noch ein Shoppen genommen nach dem Training und so. Und ja, gibt es auch sehr, sehr klein, sehr gemütlich und sehr lecker Essen.
Aha, also, das ist doch auch schon mal ein guter Hinweis. Vielleicht für alle, die dir aus der Ecke kommen, die liefern dann bestimmt momentan auch. Oder man kann sich da was abholen. Also bitte weiterhin unterstützen. Generell alles, was an Gastronomie momentan um euch herum ist, macht euch mal schlau, ob die Essen auch zum Abholen anbieten. Ich glaube, das ist momentan ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass es diese ganzen Gaststätten auch noch gibt, wenn dieses Corona vorbei ist. Wir kommen zur spannendsten Kategorie. Freue ich mich jetzt sehr drauf. Und das ist die folgende.
Löwen hautnah.
So, Löwen hautnah, in dem Fall Pommes hautnah. Gegen wen würdest du gerne mal im Mini-Tischtennis antreten? Wir haben ja gerade gesehen, viele Bilder gesehen aus dem Trainingshotel, aus dem Mannschaftshotel. Uwe Gensheimer spielt gegen Philipp Weber. Das sah schon sehr, sehr dynamisch aus. Mini-Tischtennis, dein Ding oder eher nicht so?
Habe ich noch gar nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Bei uns hatten die Tischtennisplatten früher immer Originalgröße.
Bei deiner Größe macht das wahrscheinlich auch eher Sinn, dass das eine größere Platte ist.
Na, aber ich weiß ja, wie das ist. Das nimmt ja dann immer so eine Eigendynamik an, wenn man dann sowas da im Hotel auf dem Flur stehen hat oder eben im Physiozimmer, wo auch immer Platz ist, dann stehen die Jungs dann immer Schlange. Ich nehme an, für mich wäre es schwierig, irgendjemanden aus der momentan aktuellen Nationalmannschaft da zu schlagen, weil die dann natürlich voll im Training.
Aber als Promi-Darts-Weltmeister wärst du ja zumindest, wenn es um die Dartscheibe geht, konkurrenzfähig.
Ja, definitiv. Also da habe ich natürlich auch mich, auch wenn es nicht allzu lang war, aber ein bisschen darauf vorbereitet und bin quasi in meinem Keller ins Trainingslager gegangen. So viel, dass ich an einem Tag irgendwann abends Sehnscheidenentzündung und Tennisarm hatte, glaube ich, und ich die ganze Zeit nur geworfen habe. Aber ja, das macht Spaß. Da könnte ich auf jeden Fall relativ schnell mich wieder reinarbeiten und würde dann bei den Jungs mithalten, da bin ich mir sicher.
Wie würde eine Schachpartie gegen Sebastian Vierenhaber ausgehen?
Also ich glaube, die würde auf jeden Fall schnell zu Ende sein, weil ich kann Schach gar nicht.
Ich auch nicht. Also es ist auch ein Spiel, mit dem ich mich nie irgendwie befasst habe, aber ist tatsächlich wohl ganz interessant. Silvio Heinevetter ist da wohl sein Gegner. Der hat ihn, glaube ich, jetzt auch geschlagen, habe ich bei Instagram gelesen. Und Antonio Metzner. Also ist wohl eine ganz, ganz neue Sache, dass Schach jetzt so angesagt ist im Teamhotel.
Ja, ich glaube, Heine ist ja sowieso einer der... Der schleicht dann so den ganzen Tag durchs Hotel und guckt, wo kann er jetzt mitmachen? Wie so ein kleines Kind, wo darf ich mitspielen? Ich gucke mal, wo ist gerade was frei? Wenn beim Dart nichts frei ist, okay, dann gucke ich mal, ob vielleicht Schachbrett frei ist und wenn das dann vielleicht Tischtennis und das ist, glaube ich, der Heine. Der hat genug Quarantäne gehabt.
Also streift dann durchs Hotel und keiner hat ihn mitspielen lassen und ist er zu David Schmidt und hat gesagt, David, brauchst du zufällig einen neuen Haarschnitt?
Genau.
So stelle ich mir das tatsächlich auch vor. Ja, auf jeden Fall ist nicht so ganz geil eigentlich, wenn man 3 Wochen abgeschottet im Hotel zusammenhängt. Oder sagst du, kann auch mega cool sein?
Boah, ich glaube, 3 Wochen ist schon echt lang, wenn man gar nichts draußen sieht. Also das war ja schon, wenn wir Turniere gespielt haben, warst du ja mal froh, wenn du zumindest mal in die Stadt gehen konntest, mal einen Kaffee trinken und so Sachen, um ein bisschen da rauszukommen. Also das ist schon... Es ist gut, dass die Jungs, oder die haben es, glaube ich, relativ weitläufig da im Hotel wenigstens und haben einen schönen Anblick mit den Pyramiden, aber ansonsten ist es schon, Lagerkoller vorprogrammiert.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei, also war es denn tatsächlich, habt ihr trotzdem auch ein bisschen aufeinander gehangen, oder? Also ich meine, jetzt allzu viel mehr außer Hotel und Trainingshalle und Spielhalle hat man ja auch zu eurer Zeit nicht gesehen, wenn Kretsche nicht an die Tür geklopft hat.
Nee, du hast natürlich dann schon so, also du trainierst ja dann nicht mehr viel und normalerweise kannst du dir vorstellen, wenn du ein Spiel hast, dann hast du ja am nächsten Tag kein Spiel und dann erst wieder ein Spiel und an dem Tag nach dem Spiel, also an dem freien, spielfreien Tag, hast du halt irgendwann mal eine Stunde Training, aber rundherum kommen dann schon die Trainer und sagen, okay, wir haben jetzt, jetzt natürlich nicht mittendrin im Tag, sondern abends machen wir dann noch ein bisschen Video und tagsüber geht halt mal in die Stadt dann und trinkt mal einen Kaffee oder damit er mal ein bisschen die Birne freikriegt. Und das ist natürlich schon dann auch wichtig und wird von den Jungs dann auch angenommen. Die einen gehen dann vielleicht dahin, die anderen gehen dahin, dann gibt es vielleicht schon ein paar kleinere Krüppchen, aber ist schon so, dass dann alle sich auch mal aus dem Hotel verkrümeln und mal irgendwie was sich angucken. Und gerade in Ägypten gäbe es natürlich das eine oder andere, was man sich mal angucken könnte.
Also es ist schon fies. Die haben diese Pyramiden, was ja ein absolutes Touristenziel Number One in der Welt ist. Die können ja gefühlt anfassen, wenn sie über den Zaun greifen und dürfen nicht hin. Das ist schon krass, finde ich.
Ja, aber immerhin. Stell dir mal vor, jetzt wäre das Hotel noch woanders und die würden die Dinger noch nicht mal sehen. Das wäre noch übler. So haben sie wenigstens ein schönes Panorama, wenn Heine die Haare schneidet.
Voll geil. Und sie haben vor allen Dingen auch alle mit dem Team Fotografen Sascha Klan Fotos gemacht. Die haben mich sofort daran erinnert, an diese Fotostation, die man irgendwie in der Türkei oder sowas macht. Da fehlt nur noch der Papagei auf der Schulter.
Ja, genau.
Kommen wir mal kurz zu deiner Zweitkarriere. Ich glaube, man kann sagen, klar, du hast ja vieles im Fernsehen gemacht, sehr, sehr vieles, aber du wirst, das, ich glaube, wahrscheinlich auf nichts mehr angesprochen als auf Let's Dance. Wann hast du für dich gemerkt, dass das mit dem Tanzen ganz gut funktioniert?
also, gemerkt ist das... So richtig gemerkt. Man kriegt natürlich irgendwann mit, wie die Leute darauf reagieren. Und das war so für mich am Anfang so der größte Überraschungsmoment auch. Also als die Bekanntgabe dann war, okay, der macht da mit, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, mach dich mal auf einen schönen Shitstorm der Handballgemeinde gefasst. Die werden dich auslachen und sagen, du hast doch nicht mal Latten am Zaun. War aber komplett anders. Und das war total, total positive Überraschung für mich. Da kam so Feedback, geil, ein Handballer, da gucken wir uns das auch mal an. Und weil ich habe das früher auch nie geguckt. Aber da war das Feedback war wirklich so phänomenal. Und die Handball-Community steht hinter dir und wir unterstützen dich, wir rufen an, strengen dich an. Und da habe ich natürlich auch gewusst, okay, jetzt muss ich auch mir einen Arsch aufreißen und muss alles geben, damit ich da nicht komplett versage. Und dann, ja, ging es los, erste Woche. Viel trainiert, dann wurde mir meine Tanzpartnerin erst nach der ersten Woche zugeteilt, weil am Anfang war ja so ein Gemeinschaftstanz und dann habe ich natürlich auch noch mit Ekaterina Leonova diejenige gehabt, die letzten zwei Jahre gewonnen hat und die so ja mit das Nonplusultra da ist, die allerdings auch sehr, sehr viel verlangt im Training und ja, da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, das wird kein Zuckerschlecken hier, das ist wirklich jeden Tag 8 bis 10 Stunden Training, Vollgas und für den Körper einfach, ich kam mir jede Woche vor, ich muss das Laufen neu erlernen. Fersenschritt, Beinschritt, gestrecktes Bein, gebeugtes Bein, in die Richtung. Da kamst du dir wirklich vor wie so der erste Mensch. ja, und das dann eine Woche lang Vollgas und dann musst du das ja aber alles wieder aus deinem Kopf streichen und dann kommt ein neuer Tanz, eine neue Choreografie und du musst wieder alles neu lernen. Und ja, aber das hat sich relativ schnell eingespielt. Wir kamen bei den Zuschauern gut an, weil wir sehr authentisch waren, so wie wir halt nun mal sind und trotzdem den nötigen Spaß dabei hatten. Dann haben wir es noch gut aufs Tanzparkett bekommen und so hat sich das dann entwickelt und nach 3 Monaten auf einmal Dancing Star.
Ja, absolut. Also wir haben alle mitgefiebert, das kann ich sagen. Ich habe dir derbe die Daumen gedrückt, weil ich es auch sehr cool fand. Habe mich tatsächlich aber relativ früh gefragt, war es schwierig für dich, eine Tanzpartnerin zu finden aufgrund der Größe? Oder ist das im Tanzen, ich kenne mich jetzt tatsächlich im Tanzen selber nicht so sehr aus, dass die Größe zueinander passt, da jetzt nicht ganz so entscheidend?
Ist schon entscheidend, aber ich konnte sie mir auch nicht aussuchen. Also ich war schon sehr froh, dass sie mir die Längste dann auch zugeteilt haben, weil ich der Längste war. Also es gab, glaube ich, zwei, die gleich groß waren. Aber es ist trotzdem, also als wir dann da das erste Mal in diese Standardhaltung sollten, da hat sie schon gedacht, ach du grüne Neune, wie soll das denn funktionieren? Weil dann halt schon ein gewisser Größenunterschied vorhanden war. Aber muss ich auch ehrlich sagen, das ist natürlich in dem Moment nicht mein Problem, sondern ihr Problem.
Sehr schön. Kretscher hat ja im Übrigen relativ schnell kommentiert, das Tanztalent hätte sich bei dir ja schon beim Handball angedeutet, zum Beispiel beim kunstvollen und spektakulären Landen nach leichtem Gegnerkontakt.
Ja.
Solche Frotzeleien gehören dazu, oder?
Das ist eine Geschichte und eine Sache, die Kretscher immer wieder auspackt. Er sagt ja immer, ich wäre so durch die Gegend geflogen, aber ich meine, er ist als Außen ja immer reingesprungen, ihn durfte ja keiner anfassen, da war er sofort beleidigt. Und als gekommener Spieler springst du halt an 9,5 Meter hoch, ein Abwehrspieler kommt raus, haut dir mal kräftig auf die Brust, und ich hatte ja nicht so viel auf der Brust, hab's immer noch nicht, da kommt man schon mal aus dem Gleichgewicht und dann fliegt man halt auch ein bisschen. Dass er das natürlich als Außen nicht so wahrgenommen hat und nicht so einschätzen konnte, weiß ich ja, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Er war immer sauer, dass dann die Schiedsrichter 2 Minuten oder häufiger mal 2 Minuten Strafen ausgeteilt haben. Aber ist vollkommen zu Recht ist das damals so gewesen. Und mittlerweile achten die Schiedsrichter ja noch mehr darauf. Also Kretsche soll froh sein, dass ich nicht in der jetzigen Zeit noch aktiv bin.
aber du hast gerade kurz angedeutet, du hast es ein bisschen Angst davor, dass es kleinen Shitstorm aus der Handballwelt gibt, weil du bei Let's Dance mitmachst. Hast du überhaupt, also wie lange hast du nachgedacht, überhaupt bei so einem Format mitzumachen? Weil wenn du bei Let's Dance dabei bist, dann können wir uns ja auch gut auch denken, was da noch so für Angebote auf dem Tisch gelegen haben. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das Dschungelcamp ja schon seit Jahren auch bei Olli Rogisch rumbohrt. Wie lange hast du darüber nachgedacht, dieses Metier so ein bisschen zu wechseln?
Also bei mir ging das ja los, dass ich nach meiner aktiven Zeit bei den ewigen Helden mitmachen durfte. Ein richtig geiles Format, wo 8 ehemalige Leistungssportler nochmal in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten und über ihre Karriere, so einen Karriererückblick oder generellen Rückblick aufs Leben darstellen dürfen. Und dann kam dann irgendwann eben diese Anfrage. Und ja, klar muss ich da ein bisschen überlegen und auch ein bisschen mit dem Familienrat mal besprechen, ob das überhaupt okay ist. Ich meine, da tanzt man dann eben mit einer fremden, gut aussehenden Dame irgendwelche Tänze, die zum Teil auch sehr sexy rüberkommen sollen. Und ist natürlich schon, da muss man auch mal mit der Frau drüber sprechen. Aber es war dann halt irgendwann so, okay, komm, mach das. Es ist halt, mir machen diese TV-Geschichten sehr, sehr viel Spaß. Und das ist halt die nächste große Herausforderung. Und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin dabei, dann war dann aber auch schon quasi im Kopf die Vorbereitung darauf. Also dann merkst du wirklich sofort den Sportler und den Ehrgeiz und natürlich erstmal nicht in der ersten Runde rausfliegen. Aber wenn man das dann geschafft hat, dann steigert man sich da immer mehr rein und dann war auch klar, jetzt beiße ich hier das Ding komplett durch und versuche wirklich Woche für Woche weiterzukommen. Und dass es natürlich am Ende dann so funktioniert hat und ich ja zum Glück auch so gut bei den Leuten ankam, war natürlich super für mich.
Ja, mittlerweile kommt da ja auch echt einiges zusammen. Let's Dance, Ewige Helden hast du auch angesprochen, Promi Darts, WM, Ninja Warrior, war ja auch echt cool wahrscheinlich, hat ja auch echt Spaß gemacht, könnte ich mir vorstellen. Jetzt steht Schlag den Star an gegen Kevin Großkreuz.
Yes.
Was denkst du, also glaubst du, dass du, ja, schwierig einzuschätzen und schwierig die Frage zu stellen, ich bin ja überzeugter Schalke-Fan, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten, aber den packst du schon weg, oder?
Ich beschäftige mich, das ist wirklich was ich ernst meine. Ich hasse das ja, da kommen ja auch sofort, als das dann wieder rauskam, den musst du fertig machen und du bist doch und die Handballer und Also das Einzige, was ich machen kann, ist, versuchen, mich bestmöglich darauf vorzubereiten. Und das werde ich natürlich machen, dass ich möglichst am 6. Februar topfit bin. Zum einen in den sportlichen Spielen, wo wir ja nicht wissen, was drankommt, aber zumindest versuche, meinen Körper einigermaßen fit zu machen, meinen Kopf nochmal einigermaßen fit zu machen. Was Kevin Großkreuz dann abliefern wird, das weiß ich eben nicht. Ich gehe fest davon aus, dass er sich auch vorbereiten wird und er war ja bis vor kurzem noch aktiv, also das Sportliche wird er schon einigermaßen hinkriegen. Also ich werde mich da reinkämpfen und wie eben schon gesagt, der Ehrgeiz eines Sportlers, der ist sofort geweckt und ich hoffe natürlich, dass ich das Ding am Ende gewinnen werde.
Also ich sag dir ehrlich, ich sitze an diesem 6. Februar mit einem Pascal-Hens-Fanschal vor dem Fernseher und werde dich ohne Ende anfeuern, weil man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man seine Döner-Weitwurf-Talente mal nimmt, dann hat er auch einen Handballerarm, oder?
Ja, das stimmt. Also werfen kann er ja anscheinend. Ich weiß nur nicht, ob er das auch mit dem Ball kann. Also werden wir mal schauen. Aber ja, ich gehe auch davon aus, also es sind ja immer, ich gucke das ja immer, ich finde das ja geil. Und die werden ja jetzt kein Fußball und kein Handball spielen gegeneinander. Ich bin mal gespannt, was da sonst so alles dran kommt.
Aber wie, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst überhaupt, wie geht sowas vonstatten? Wirst du angefragt und man sagt dir, und du sagst zu und man sagt dir dann, gegen wen du spielst, weil irgendeiner muss ja zuerst angefragt werden und der kriegt dann gesagt, gegen wen er antritt. Wie ist das abgelaufen? Wie stelle ich mir das vor?
Na, ich glaube, dass da die Produktionsfirmen, die das dann quasi auf die Beine stellen, sich natürlich im Vorfeld Gedanken machen, welche Paarungen könnten passen. Und wenn die sich dann was ausgedacht haben, dann sprechen sie die Leute an und fragen, hättest du Bock? Und ja, also bei mir hat es nicht lange gedauert, als die Anfrage da kam, habe ich sofort gesagt, na klar, habe ich Bock.
Aber hast du gewusst, dass es da schon gegen Kevin Großkreuz ist?
Nee, habe ich nicht gewusst.
Ah, okay. Das war die Frage, weil mich das interessiert hat, ob das schon so, ob du angefragt wirst, ey, pass auf, gegen Kevin Großkreuz, wie sieht's aus? Ich war ein bisschen überrascht, wobei zwischenzeitlich ja sogar auch kolportiert wurde, er würde in den Dschungel gehen. Das konnte ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen, weil ich glaube ehrlich, dass er noch so gar nicht komplett mit seiner Fußballkarriere abgeschlossen hat. Ich würde nicht, mich nicht wundern, wenn er irgendwie jetzt nach einem Sabbatjahr oder so vielleicht doch nochmal irgendwo angreift. Kevin Großkreuz ist, glaube ich, auch einer, der sich auch nicht zu fein dafür ist, nochmal irgendwo in der Nähe von Dortmund in der Oberliga, Regionalliga oder sogar noch tiefer auch nochmal einzusteigen in den Fußball. Ich glaube, dafür hängt er auch einfach noch zu sehr an diesem Sport. Das wird aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Duell. Also ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt und hoffe, dass du das Ding gewinnst. Da nehme ich dich echt an der Ehre.
Dankeschön.
Ich bin sehr gespannt. Kommen wir noch mal ganz kurz auch ein bisschen auf deine Handballkarriere zurück. Also ich habe hier stehen, du hast angefangen ja bei der TG Kastel, das ist richtig?
Kastel, ja.
TG Mainz Kastel, genau. Du warst ja wahrscheinlich immer schon größer als alle anderen, oder?
Nee, ich habe irgendwann mal so einen Sprung gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Da habe ich dann aber auch Rückenprobleme bekommen, weil es gab so eine Zeit, da habe ich dann wirklich, bin ich relativ schnell gewachsen. Und wenn man dann natürlich trotzdem, oder wenn man natürlich Sport macht, dann ja, merkt es der Körper dann schon irgendwie und dann habe ich Rückenprobleme bekommen. Aber ich bin zum Handball echt gekommen, das war einfach nur durch, als ich eingeschult wurde mit 6 Jahren, waren in meiner Klasse halt komischerweise dann 5 Kinder, die Handball gespielt haben und mit denen bin ich dann zum Handball gegangen und in der Familie vorher hat keiner Handball gespielt. Mich hat es total begeistert und ich bin dann immer dabei geblieben. Und irgendwann bin ich dann von Kastel nach Eintracht Wiesbaden gegangen, konnte da A-Jugend Oberliga spielen. Das war damals das Höchste, was es gab. Damals gab es noch keine A-Jugend Bundesliga und habe da in der ersten Mannschaft mittrainiert und auch ein bisschen gespielt. Die waren in der zweiten Bundesliga und von da dann nach Wallau. Und
war das dann auch der Moment, wo du so gemerkt hast, ich kann mehr als die anderen, ich das könnte was für mich werden, ich könnte da eine Profikarriere einschlagen? War das so dieser zündende Moment?
Ja, man wurde ja früher nicht so beobachtet, wie das heutzutage ist. Und es gab ja keine Internate und sowas. Und da gab es eine Kreisauswahl Wiesbaden, wo ich gespielt habe als Jugendlicher, aber da haben halt, ja, war nicht so schwer, da reinzukommen. Und ich habe mich auch damit nie beschäftigt. Also ich habe nie gesagt, ich will Handballprofi werden. Das war einfach nur für mich, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und klar, als ich dann nach Wiesbaden bin und in der zweiten Liga gespielt habe in jungen Jahren und dann der nächste Schritt war eben, war dann auch so, dass Schwalbe dann mit mir Kontakt aufgenommen hatte, der ja damals ein Wallau-Trainer war und gesagt hat, hier, komm nach Wallau, kannst du bei uns mittrainieren, spielst in der Regionalligamannschaft und wirst dann so rangeführt quasi. Und dann war das für mich halt der nächste Schritt. Und dann habe ich dann irgendwann, nachdem Jan-Olaf Immel sich verletzt hatte bei Wallau, dann auch meine Einsatzzeiten bekommen, wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und das hat dann direkt super funktioniert und dann ging das relativ schnell.
Schwalbe ist für dich auch, was deine Karriere angeht, schon auch ein sehr wichtiger Bezugspunkt, oder?
Ja, er war halt jahrelang mein Trainer da in Wallau und er hat mich da hingeholt und hat mir dann quasi so so vermittelt, eben, was für mich immer sehr wichtig war, dass ich nicht das Gefühl hatte, irgendwas falsch machen zu können. Also ging immer, es hieß hier, du bist, ja, wir können wechseln, wenn ich nicht springe, will ich, dass du aufs Tor gehst, gefährlich bist und aufs Tor schmeißt, das ist deine Stärke. Und wenn du das nicht machst, dann brauche ich dich nämlich auch nicht. Und so war es dann eben, dass ich wirklich mir da keine Gedanken gemacht habe. Ich wusste, wenn es mal nicht läuft und ich mal 2, 3 vorbei werfe, okay, dann wird halt wieder gewechselt, kommt ein anderer. Und das war so halt mein erster Coach und ja, hat mir da so wirklich, wirklich die Angst genommen. Und für mich war das so, ich kann nichts falsch machen.
Bedeutet dir dann wahrscheinlich aber auch relativ viel, dass ihr dann zusammen auch, ich sage jetzt mal, deine größten Erfolge auf Vereinsebene geholt habt. Also, dass ihr mit dem HSV dann noch deutscher Meister werdet, die Champions League holt. Das ist dann schon auch was Besonderes, das dann mit Schwalbe auch so mitzuerleben. Ich meine, wie lange war er am Stück dein Trainer? Also,
das ist jetzt, lass mich mal überlegen. Also, ich bin ja nach Wallau 99, bin dann 2003 weg nach Hamburg. 2005 kam Schwalbe dann nach Hamburg und war dann halt jahrelang mein Trainer da in Hamburg. Also
dann 11 schon Jahre plus die Zeit in Wallau. Also das sind 15 Jahre. Das ist schon eine lange Zeit mit einem und demselben Trainer.
Ja, klar. Also für mich war damals der Step nach Hamburg natürlich erstmal immens wichtig, dass ich den mache und dass Schwalbe dann irgendwann eine kurze Zeit später, 2005, dann auch den Weg nach Hamburg gemacht hat, um uns da zu trainieren. War für uns als Team dann natürlich, also ich wusste ja, was er für ein Trainer ist und ich habe mich natürlich sehr gefreut damals, dass es dann so gekommen ist. Und ja, ich glaube, das ist ähnlich jetzt, wie ihr es gerade bei den Rhein-Neckar-Löwen dann auch erlebt. Ja, mit seiner Art und Weise hat er uns dann da auch sehr gut getan. Und mein großes Ziel war es natürlich, mit dem HSV viel zu erreichen. Wir hatten damals 2-3, als ich dahin bin, die beiden Gilles-Brüder schon da, Toto Jansen ist da hingegangen. Also ich wusste schon, dass da was sich am Entwickeln ist. Und dass es natürlich dann seine Zeit braucht, haben wir vorhin auch kurz besprochen, dass es halt nicht von jetzt auf gleich geht. Aber die Erfolge kamen dann halt irgendwann und wir hatten echt eine überragende Mannschaft, ja.
Aber habt ihr auch mal über Kreuz gelegen? Kann man sich mit Martin Schwalb auch vortrefflich streiten?
Ja, natürlich. Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Ich meine jetzt, als Spieler, Trainer hast du ja immer mal andere Meinungen auch, aber es ist halt, es ist ja jetzt nichts Schlimmes, es ist nichts Außergewöhnliches und ich glaube, es ist auch nichts Schlimmes, wenn das mal so ist. Ich glaube, wenn alles zu harmonisch immer läuft, ist es auch nicht gut.
Du hast dann 13 Jahre für den HSV gespielt. Da entwickelt man ja wirklich auch eine große Identifikation mit so einem Verein, vor allem, wenn man diese Titel holt. Wie hart hat dich dann das jähe Ende in Hamburg getroffen?
Ja, ist natürlich bitter, keine Frage. Also für mich war natürlich auch, ich war dann 36, das war 2016 oder waren noch 35, aber kurz vor meinem 36. Lebensjahr und habe seit meinem 23. Lebensjahr da gespielt, also wirklich 13 Jahre und war natürlich, wollte meine Karriere da beenden irgendwann und eventuell dann auch irgendwas im Verein machen. Und dann kam halt diese Insolvenz. Das ist natürlich schon bitter, vor allen Dingen, weil auch der ganze Freundeskreis, den man da natürlich hat, bezieht sich ja immer auf den Handball. Und da ich dann der Alte war, der dann auch in Hamburg geblieben ist danach und quasi meine ganzen Jungs dann in die weite Welt hinaus sich natürlich neue Vereine gesucht haben, ist dann natürlich auch, so ein bisschen die Bezugspunkte in Hamburg dann weg gewesen, mit denen man die Jahre lang immer was getan hat und abgehangen hat. War natürlich schon bitter. Ich bin aber nochmal 3 Monate nach Dänemark und dann nochmal ein Jahr nach Balingen und ja, habe dann aber auch gemerkt, dass der Körper das nicht mehr so hinkriegt, wie ich mir das gerne wünsche. Und dann war halt auch klar, okay, jetzt ist Zeit für was anderes. Und dann kamen zum Glück diese ganzen anderen Geschichten, was auch TV-Projekte angeht, die mir jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr viel Spaß machen.
Viele sind ja trotzdem auch noch hängen geblieben. Es ist ja nicht so, als wäre da alles quasi zusammengefallen. Der HSV oder, heißen glaube ich immer noch HSV in der Abkürzung, aber ist natürlich nicht mehr mit dem Hamburger SV-Logo. Es sind ja noch ein paar da auch. Toto Jansen ist jetzt wieder Trainer. Sie sind auch gerade auf dem besten Wege, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Martin Schwalb sitzt unter normalen Umständen, glaube ich, auch noch im Vorstand. Ich glaube, er lässt es gerade ruhen, solange er bei den Löwen ist, will aber wieder hin, hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt. Ist das für dich denn aber auch nochmal irgendwann, wenn der HSV, ich sage jetzt mal, eine gute Idee für dich hätte, würdest du ja aufgrund dieser Identifikation nochmal sagen, ach komm, das würde ich mir mal angucken?
Also es ist ja nicht so, dass ich das mich da nicht mal angeboten hätte.
Okay.
Nee, es war ja wirklich, ich war 3 Monate in Dänemark und hatte danach auch mich mit Schwalbe mal getroffen und habe gesagt, ich würde gerne, natürlich, wenn ihr mich braucht, ich würde gerne helfen, das Ding wieder neu aufzubauen. Dann wurde mir aber gesagt, dass der Weg mit jungen Leuten gegangen werden soll und eben für mich da aktuell kein Platz wäre. War für mich sehr, sehr enttäuschend, ein schöner Schlag in die oder ins Gesicht.
Okay.
Und ja, deswegen für mich natürlich sehr bitter, wenn man 13 Jahre für einen Verein spielt, der Verein einem sehr, sehr viel bedeutet. Wenn man dann auf einmal gesagt bekommt, dass da kein Platz mehr für einen wäre, hat mich das schon sehr, sehr getroffen. Aber ist halt so. Und ich weiß nicht, was die Zukunft alles bringen wird, aber das hat mich, oder das war wirklich sehr bitter.
Okay, aber du drückst trotzdem die Daumen, dass sie den Aufstieg in die erste Liga zurückschaffen. Also da entsteht ja wirklich wieder ein bisschen was, ne? Da sind wieder ordentlich Zuschauer auch in der Sporthalle in Hamburg und sie spielen gerade auch guten Handball und zusammen mit Gummersbach sind sie für mich die absoluten Top-Favoriten auf den Aufstieg.
Ja klar, also erstmal, um den ersten Teil deiner Frage aufzunehmen, klar, also ich hoffe natürlich, dass Hamburg bald wieder erstklassig ist. Also wir haben, es ist eine geile Stadt und wäre natürlich super, super schön, wenn da der Handball wieder erstklassig ist. Habe ich auch damals gesagt, wir müssen oder sollte zusehen, dass wir so schnell wie möglich da wieder hochkommen nach dieser Insolvenz. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich würde gerne helfen, in welcher Art auch immer. Also man kann ja, sieht man ja in anderen Vereinen auch häufig, dass man eben so alteingesessene Aushängeschilder auch zu vielen anderen Sachen gut nutzen kann. Und da hätte ich echt Bock drauf gehabt und hätte gerne geholfen. Aber jetzt ist halt so, wie es ist. Und klar hoffe ich, dass der HSV möglichst schnell wieder, oder dass in Hamburg möglichst schnell wieder erstklassig Handball gespielt wird.
Ja, das würde, glaube ich, auch der ersten Liga wieder gut tun. So ein Standort wie Hamburg ist einfach viel wert. Das merken wir jedes Jahr, glaube ich, aufs Neue, wenn das Final Four in der Barclaycard Arena ansteht. Ich freue mich im Übrigen sehr darüber. Das ist mir erlaubt worden von den Rhein-Neckar-Löwen, da ein bisschen Werbung parallel auch zu machen, dass du nächste Woche auch nochmal bei uns in der DHB Spotlight-Sendung mit dabei bist und da befassen wir uns dann wieder auch voll mit der Handball-WM.
Jawohl.
Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir bereiten uns jetzt dann alle irgendwie auf das Spiel gegen Spanien vor. Morgen ist das. Das wird natürlich ein absoluter Kracher. Wir halten fest, aber Viertelfinale ist absolut drin. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
Ein bisschen. Nein, danke. War sehr schön, danke dir.
Auf jeden Fall. Also wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und für euch da draußen nochmal der Hinweis, ihr könnt uns bitte gerne Feedback schicken, Kritik schicken. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir wollen uns ja auch immer noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Wir hoffen auch wirklich sehr, also ich hoffe sehr, dass die Aussagen oder dass das Gespräch, was wir euch heute mit Pommes geführt haben, nicht in 3 Tagen in der FAZ steht, wie es beim letzten Rhein-Neckar-Löwen-Podcast der Fall gewesen ist. Und freuen uns aber trotzdem natürlich jetzt auf die restliche Weltmeisterschaft, drücken den Deutschen die Daumen und melden uns nach der WM mit einem Rhein-Neckar-Löwen-Gast wieder zurück. Vielen, vielen Dank, Pommes. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht es gut. Schönen Tag noch.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.